Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Tag. Hier bei uns in der Gegend in Berlin-Schöneberg, da kann es einem passieren, dass man auf dem Bürgersteig oder im Park mit meinem heutigen Gast fast zusammenstößt, denn er ist ein so leidenschaftlicher Leser, dass er Bücher angeblich sogar beim Gehen weiterliest. Der Verleger und Lektor Sebastian Gugolz ist bei uns. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ja, stimmt das mit dem im Gehen lesen oder bin ich da einem Bären aufgesessen?
Nein, das stimmt wirklich. Also es passiert natürlich nicht dauernd. Ich laufe nicht immer mit einem Buch in der Hand rum, aber ab und zu, vor allem im Park, kann das schon passieren, ja.
Wie viel Zeit nehmen Sie sich am Tag fürs Lesen?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Das Gute daran,
oder
was ich mache.
Ja, gibt es Stunden, in denen Sie mal nicht lesen?
Ja, eher ist es nämlich das Gegenteil. Dadurch, dass das Lesen ja auch zu meinem Beruf gehört, lese ich eigentlich den ganzen Tag. Und ich kann aber umgekehrt sagen, dass ich also keinen Tag bisher hatte, glaube ich, die letzten 30 Jahre, in denen ich nicht gelesen habe. Das wäre ein undenkbarer Tag.
Und wir reden von Büchern.
Bücher natürlich.
Mhm. Die Zeit, die muss ja erstmal da sein oder man muss sie sich eben nehmen. Sagen Sie zum Beispiel Verabredungen ab mit der Begründung, Leute, ich muss oder schlimmer noch, ich will lesen.
Ja, das mache ich wirklich. Also ich verabrede mich schon von vornherein gar nicht so viel, damit ich mehr Zeit zum Lesen habe. Und das passiert wirklich, wenn ein Buch mich besonders fesselt, was nicht jeden Tag passiert, jede Woche, aber immer mal wieder, dass ich dann auch Verabredungen oder Termine absage, weil ich weiter und fertig lesen möchte.
Der kleine Gugolz Verlag, benannt nach Sebastian Gugolz, das ist ein Ein-Mann-Betrieb, spezialisiert auf Autorinnen und Autoren, die hierzulande fast keiner kennt. Sie sind alle längst gestorben, lebten in Ländern Nord- und Osteuropas. Um einen eigenen Verlag zu gründen, und sei der noch so klein, braucht man natürlich Startkapital. Und wenn man da noch so exquisite Bücher rausbringt wie Sebastian Gugolz, dann braucht es weitere Ideen für die Finanzierung. Schon ein Jahr nach seiner Verlagsgründung war er fast pleite. Doch dann rettete ihn sein Auftritt in einem Fernsehquiz. Und diese tolle Geschichte, Herr Gugolz, die müssen wir natürlich einfach nochmal erzählen. 2015 war das. Bei welchen Quizshows haben Sie sich beworben und wie geht das überhaupt?
Also ich habe mich eigentlich bei allen Quizshows beworben, wo es eine vernünftige Summe zu gewinnen gab. Also eine Summe, die meinen Weg da mit dem Verlag entscheidend beeinflusst hätte. Also bei allen, wo es eigentlich fünfstellige Beträge zu gewinnen gibt. Das hört sich immer so anmaßend an, aber drunter hätte es gar nicht so viel gebracht. Das hätte nur einen kurzen Aufschub gewährt. Also und das große Ziel war natürlich, wer wird Millionär? Die einzige Sendung, wo man auch eine Million gewinnen kann und eben andere, wo es über 10.000 zu gewinnen gab.
Ja, und wie wurde gecheckt, ob Sie dafür taugen?
Oh, das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, gerade bei diesen großen Sendungen, wo man mehrere Runden an Castings durchstehen muss, am Schluss dann auch noch ein Videocasting, wo geprüft wird, ob man überhaupt telegen genug ist, dass man ins Fernsehen gelassen
Echt?
Wird. Ja, das muss alles geprüft werden. Und mein Glück war aber, dass die in der Redaktion meistens meine Geschichte so schön fanden. Also die fanden das lustig, dass da ein Verleger sich aufmacht in die Quizshows, um das Geld für seine Bücher zu gewinnen. Das fanden die irgendwie charmant und deswegen hatte ich da bei den meisten Castingrunden dann auch ganz gute Karten.
Durchgekommen sind Sie bei der Show der Quiz-Champion vom ZDF, gibt's ja immer noch.
Ja, gibt's immer noch.
Da tritt man an gegen Prominente, ne?
Ja, da tritt man gegen Prominente in deren Kategorien, in deren Spezialkategorien an. Und Quiz-Champion kommt gar nicht so häufig, ich glaube 4-5 Mal im Jahr. Und im Jahr 2015, als ich damit machte, war ich der Einzige, der diese Sendung gewonnen hatte. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass niemand die Sendung gewinnt, wenn man nicht alle Runden gewinnt. Das heißt, ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Olympiasieger. Man bleibt immer Olympiasieger und so bleibe ich immer Quiz-Champion.
Aber wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also ich würde mich gar nicht trauen, dahin zu gehen.
Ja, also die Konstellation war das große Glück, glaube ich. Also zum einen habe ich ein Urvertrauen. Ich denke immer grundsätzlich, es geht gut. Deswegen hatte ich gar wenig Ängste, weil ich auch dachte, ich habe auch keine Angst vorm Scheitern. Also ich dachte, auch wenn das nicht klappt, dann hat das halt nicht geklappt. Dann versuche ich halt das Nächste. Und dann war die Konstellation, dass ich eben eigentlich immer zu Wer wird Millionär wollte und da mich auch beworben hatte. Und auch eine Zusage bekam. Ich bestand alle Runden, bekam eine Zusage für ein paar Monate später für die Aufzeichnung. Und dann plötzlich, also in den nächsten Tagen, entwickelte sich aber, dass ich auch zum Quiz-Champion eingeladen wurde. Kurz als Aufzeichnung, kurz vor Wer wird Millionär. Und das führte, glaube ich, dazu, dass ich genau die richtige Lockerheit hatte in der Situation. Mhm. Weil ich die ganze Zeit dachte, das ist hier meine Generalprobe.
Da kommt ja noch was.
Ja, da kommt noch was. Eigentlich will ich ja zu Wer wird Millionär. und spazierte so ein bisschen durch die Sendung. Und das war wirklich so, dass ich die ganze Sendung nicht kein einziges Mal darüber nachdachte, dass ich die ja gewinnen könnte. Weil ich immer nur dachte, ah, so geht das also. Das muss ich mir merken für die Aufzeichnung von Wer wird Millionär? Und weil das ist eine total überfordernde Situation. Also ihre Vorbehalte sind vollkommen berechtigt. Überall sind Scheinwerfer. Es wird ständig unterbrochen, die Aufzeichnung. Es ist eine Riesenshow und man muss das natürlich irgendwie auch aushalten. Aber als Generalprobe ging das.
Was war die alles entscheidende Frage und Antwort?
Ja, das war eine Musikfrage. Da spielte ich gegen Sascha, gegen den Sänger. Und ich wusste, als die Frage gestellt war, dass das ein großes Glück ist, weil es war eine Frage zu einem klassischen Thema, zu Oper. Mhm. Es ging um Lohengrin, um Wagner und welches Zitat aus der Oper Lohengrin kam. Und ich wusste in dem Moment, in dem sie gestellt wurde, das weiß Sascha nicht, aber ich weiß es.
Und dann haben Sie gewonnen. 250.000 Euro sich direkt aufs Verlagskonto überweisen lassen.
Ja, das stimmt.
Fand die auch komisch, glaube ich. Ist von dem Geld noch was übrig?
Ja, sogar wirklich. Also ich dachte dann im ersten Moment, das gebe ich jetzt alles aus, aber so viel Geld kann man gar nicht ausgeben auf einen Schlag. Und irgendwie ist, also ich kann nicht wirklich sagen, ob davon noch was übrig ist, aber es ist so, dass ich nie wieder in eine Situation kam, dass ich mich nochmal für Quizshows bewerben musste. Also das Geld hat bis heute gereicht, so kann man sagen.
Sie kamen ja nicht direkt von der Uni, um den Verlag zu gründen, sondern Sie waren schon einige Jahre festangestellter Lektor beim angesehenen Matthes und Seitz Verlag. Warum wollten Sie denn unbedingt einen eigenen Verlag gründen?
Das war gar nicht unbedingt die Motivation, um bei Matthes und Seitz wegzugehen. Also ich hatte ganz tolle Jahre bei Matthes und Seitz. Da bin ich auch direkt nach dem Studium hingegangen und habe dann mich da so reingearbeitet bis zu einer Festanstellung und habe dann auch wirklich einige Jahre da gearbeitet. Und es waren tolle Jahre. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich durfte unglaublich viel machen. Ich durfte von Anfang an mit großer Literatur mich beschäftigen, die es bei Matthes und Seitz ja gibt. Also es war ganz toll.
Da waren Sie Mitte 20.
Ja, ne? Da war ich Mitte 20, also wirklich nach dem Studium. Und es entwickelte sich dann aber dahin, dass der Verleger Andreas Rötzer von Matthes und Seitz den Plan hatte, den Verlag zu vergrößern. Heute ist der Verlag auch deutlich größer als zu der Zeit, als ich da arbeitete. Und ich merkte zunehmend, dass ich diesen Weg gar nicht mitgehen möchte. Also, dass ich gar nicht professioneller werden will. Das Ganze, dann löst sich das alles in Sitzungen auf. Dann kann man nicht mehr alles auf Zuruf machen. Das war mir alles so ein bisschen suspekt. Und ich dachte, eigentlich ist das nicht der Weg, den ich gehen will. Und habe dann mich eben entschieden, na gut, dann muss ich eben was Eigenes machen oder was anderes machen. Und dann entwickelte sich sehr schnell der Gedanke, ja, dann zeige ich es jetzt, wie es geht, als Einmannverlag.
Ja, aber als Einmannverlag, das fordert gnadenlose Selbstausbeutung. Warum sind Sie dazu bereit?
Na, man kann Selbstausbeutung sagen, man kann aber auch Hingabe sagen.
Selbsterwirklichung
und eine Selbsthingabe. Und für mich ist es eher Zweiteres. Also ich beute mich da nicht aus, weil, Sie sagten es ja am Anfang, ich eigentlich sowieso immer lese und mich mit Literatur beschäftige. Und ich kann das Ganze jetzt nur auch als meinen Beruf deklarieren. Aber es ist schon so. Also ich sage das jetzt so scherzhaft. Es ist natürlich schon so, dass nicht so viel Zeit nebenher bleibt und alles davon dominiert wird. Aber das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Und ich habe die getroffen und ich habe sie bis heute nie bereut. Also man muss einfach wissen, dass man sich darauf einlässt. Und dann ist das toll.
Über die Bücher, die Sie da machen, werden wir noch ausführlich reden. Trotzdem möchte ich Ihr zweites Standbein erwähnen an dieser Stelle, das Sie seit letzten Herbst haben, nämlich beim S. Fischer Verlag.
Ja.
Da leiten Sie das Lektorat der literarischen Klassiker. Und ich habe gedacht, weil das jetzt eben alles so wunderbar klang, ob es dann nicht doch zu prekär war mit dem Einmannverlag?
Also, dass ich da jetzt einen festbezahlten Job habe, ist nicht schlecht, sagen wir es mal so. Aber es war eher, also ich bin da nicht aus einer Not hingegangen, sondern wirklich aus einer Lust. Ich bin mit dem Verleger, dem neuen Verleger, es gab ja auch einen Verlegerwechsel letztes Jahr, Oliver Vogel hat den Verlag übernommen, mit dem bin ich schon lange gut befreundet und der wollte unbedingt, dass ich mitkomme. Und für mich war die einzige vorstellbare Möglichkeit, in so einen großen Betrieb zu gehen, mit einem Verleger, hinter dem ich voll stehe. Und das hat sich zum Glück auch bis jetzt bewährt. Also es ist bei S. Fischer eine totale Aufbruchsstimmung entstanden. Ich bin Teil davon. Das ist ganz großartig. Es entstehen ganz große Gestaltungsräume. Wir haben alle Lust auf die Arbeit und das ist auch als Ergänzung zu meiner eigenen Arbeit, also zu meinem eigenen Verlag, wirklich toll, weil es was ganz anderes ist und trotzdem an der gleichen Sache.
Keine Interessenkonflikte.
Bisher noch nicht und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass das nicht passieren wird.
Der Gogolz Verlag auf jeden Fall ist ein Herzensprojekt. Neu- und Wiederentdeckungen literarischer Klassiker aus Nord- und Osteuropa. Da werden wir gleich drin stöbern. Sebastian Gugolz, warum verlegen Sie eigentlich ausschließlich Bücher von AutorInnen, die nicht mehr leben und ja, die vergessen worden sind?
Also da gibt es zwei Gründe. Zuerst sage ich den seriösen, der ist, dass das sehr stark meiner eigenen Leseleidenschaft entspricht, dass ich immer schon gerne in die Vergangenheit gelesen habe und gerade diese Zeit, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, ich einfach literarisch unglaublich interessant finde. Und der zweite Grund, und der hört sich jetzt nicht ganz so seriös an, der ist aber wirklich auch ein Grund, war, dass als ich meinen Verlag gegründet habe, ich mir überlegen musste, ich wusste, ich will einen Ein-Mann-Verlag gründen, ich will auch so klein bleiben und ich musste mir überlegen, wie bewältige ich die Arbeit. Und das hört sich jetzt albern an, aber ich wusste aus der Zeit bei Matthes & Seitz, dass Autorenbetreuung, Lesereisen unglaublich aufwendig ist. Selbst kleine Verlage haben eine eigene Stelle, die das macht. Und ich wusste einfach, das macht mir nicht so viel Spaß, das möchte ich ausblenden und habe deswegen dann kurzerhand entschieden, dann verlege ich nur Autoren, die nicht mehr auf Lesereise wollen und das sind die Toten.
Ja gut, aber dafür haben Sie ja, da werden wir nachher noch, das werden wir noch vertiefen, aber dafür haben Sie ja auch extrem viel Aufwand mit den Übersetzerinnen.
Ja, das stimmt, aber dass die Autoren und Autorinnen dann wegfallen und nicht mehr, also dass man deren Reisen nicht mehr organisieren muss, das war der hauptsächliche Grund. Aber es gab eben auch inhaltliche Gründe, deswegen kam das dann ganz gut zusammen. Und dann war eben auch von Anfang an mir klar, dass wenn ich so klein bin als Verlag, also die kleinstmögliche Größe mache, dann muss ich die größtmögliche Konzentration finden und ein klar umrissenes Programm, was jeder sofort versteht. Und die, also das war auch so, die ersten Artikel hießen dann der Verlag der toten Dichter und so weiter. Mhm. Da gab es diese Überschriften. Also man kann sehr schnell erfassen, was ich mache und was ich nicht mache in meinem Programm. Mhm.
Die Autorinnen und Autoren kommen aus Nordeuropa, aus Osteuropa, Literatur aus Ungarn, Litauen, Lettland, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark und noch weitere Länder. Das sind allesamt Bücher, habe ich gedacht, in denen wir aus der Geschichte anderer Regionen auch etwas über die Gegenwart lernen können. Ist das das, was Sie daran reizt?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Und ich kann da auch schon gleich dazu sagen, dass die Hauptantriebskraft für diese Bücher immer auch mein eigenes Interesse ist. Und dass es deswegen auch darum geht, dass ich mehr über diese Länder und über diese Geschichte erfahren möchte. Und die Länder, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, sind ja auch vieles sehr kleine Länder mit kleinen Sprachen. Also man sagt dann kleine Sprachen dazu. Das heißt, das sind Bücher, die gar nicht so vielen, die im Original gar nicht so vielen Leuten zugänglich sind. Und ganz häufig wissen wir so unglaublich wenig über gerade diese kleinen Regionen. Und das ist eben auch meine Hauptantriebskraft, dass ich denke, das kann doch nicht sein, dass von dort kein literarischer Klassiker auf Deutsch greifbar ist. Und dem will ich Abhilfe tun.
Es gibt eine Übersetzung aus dem Färöischen, aus dem Ukrainischen.
Mazedonisch ist auch spektakulär klein, finde ich.
Und thematisch geht es ja in vielen Büchern um Entwurzelung, um Fremdheit, um Exil, Umbrüche, Krieg. Ist das im Grunde ein Projekt der europäischen Verständigung?
Das könnte man so sagen, ja, das stimmt. Aber die Tatsache, dass es diesen inhaltlichen Fokus gibt, die liegt natürlich nur zum Teil an meinem Blick und an meiner Auswahl. Die liegt zum Großteil an der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass eben die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts von diesen großen Umbrüchen, von diesen großen Kriegen geprägt war. Und all das, zumindest in guter Literatur, schlägt sich natürlich auch all das nieder und ist dann jetzt von uns 100 Jahre später auch wieder auflebbar und aufzurufen.
Nehmen wir mal als Beispiel den Roman Die Stadt. Helfen Sie mir mit der Aussprache des Autors. Valerian
Pitmohilny.
Pitmohilny. Fast 100 Jahre nach seiner Entstehung haben Sie dieses Buch zum ersten Mal aus dem Ukrainischen ins Deutsche übersetzen lassen. Erschienen ist das eine Woche nach Russlands Überfall auf die Ukraine im vergangenen Jahr. War das Buch zur Stunde?
Ja, also es war wirklich erstaunlich, weil es natürlich, das können Sie sich ja vorstellen, sehr viel früher schon geplant war. Ja. Ich habe das nicht innerhalb einer Woche dann umgesetzt. Klar. Und ich habe das Buch gemacht, weil mich selbst die Ukraine so interessiert hat und weil ich auf dem deutschen Buchmarkt, wenn überhaupt, dann ganz verstaubt antiquarisch mal eine Übersetzung aus dem Ukrainischen fand. Was auch, das ist jetzt zu aufwendig wahrscheinlich, das im Ganzen zu erklären, die ukrainische Sprache natürlich als Literatursprache auch sehr in sehr reduzierten Räumen nur verwendet werden durfte. Was aber auch daran liegt, dass uns diese Zeit vorher nie so richtig interessiert hat. Und dass das dann jetzt im Nachhinein für den Verlag, für den Verkauf so ein Glücksfall war, konnte ich natürlich nicht abschätzen. Und ich glaube aber auch, dass das Buch zur Stunde war, weil lustigerweise oder interessanterweise stelle ich das häufig bei meinen Büchern fest, dass gerade irgendwie gibt, scheint es so einen 100-Jahre-Rhythmus zu geben. Mhm. Ganz viele Dinge, die vor 100 Jahren, also in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts präsent waren, sind jetzt wieder präsent oder kommen wieder. Also man kann extrem viele Parallelen sehen und so ist das eben auch bei Piet Mohylny und bei der Geschichte der Ukraine, dass man da auch wie so in so einer Wellenbewegung Dinge sich wiederholen. Und das findet man eben ganz häufig, gerade in Europa. Also der Kulturraum ist ja der gleiche. Er hat sich nur 100 Jahre weitergedreht.
Aber wie finden Sie solche Bücher überhaupt? Also wie entdecken Sie Autorinnen und Autoren, die längst tot sind und in Deutschland kaum oder gar keine Spuren hinterlassen haben?
Also auch da gibt es ein paar Bewegungen. Die erste und eigentlich natürlich auch die klassischste, wahrscheinlich die romantischste, ist, dass ich beim Lesen antiquarischer Bücher auf Schätze stoße. Das passiert nicht so häufig, aber ab und zu passiert das. Bei meinem norwegischen Autor Tarjei Vessos war das zum Beispiel so, dass ich den antiquarisch gelesen habe, so hin und weg war und nicht glauben konnte, dass wir diesen Autor heute nicht mehr lesen können, weil die Bücher eben nur noch in völlig vergilbten antiquarischen Ausgaben lieferbar waren. Und dann suche ich mir den passenden Übersetzer oder die passende Übersetzerin und gehe dieses Projekt mit denen an. Mittlerweile ist es aber so, dass ja gerade in diesen kleinen Sprachen Ukrainisch oder auch Lettisch und Litauisch, was Sie eben erwähnten, es einfach gar nichts gibt. Und da bin ich dann auf die Hilfe der Übersetzerinnen und Übersetzer und auf anderen Literaturvermittler angewiesen, dass die mir die Tipps geben, dass ich im Gespräch mit denen auf Titel komme, auf Bücher, auf Romane, auf Autorinnen, die mich besonders interessieren. Und das ist, also es gibt so eine Art Verschiebung. Am Anfang waren es eher meine Funde. Mittlerweile sind es eher die Bücher, die mir empfohlen werden oder die im Gespräch entstehen.
Über diesen Roman aus der Ukraine haben wir eben gesprochen. Aus Russland haben Sie ja auch viele Bücher, 6 glaube ich, im Programm übersetzen lassen. Wie ist das mit denen? Sind die in Russland verfügbar? Werden die dort gelesen?
Das ist unterschiedlich. Also der Boris Poplawski, der russische Exilautor, der nach Paris gegangen ist, der ist, glaube ich, nicht besonders populär in Russland. Aber bei anderen ist es dann anders. Viktor Shklovsky zum Beispiel ist auch in Russland noch, wird auch noch heute gelesen. Also ich versuche, da nicht so viele Scheuklappen aufzuhaben. Also ich meine, Piet Mohylny ist letztes Frühjahr ja zusammen mit Shklovsky in einem Programm erschienen. Also ein Ukrainer mit einem Russen in einer Zeit, in der darüber diskutiert wurde, ob man in Deutschland überhaupt noch Russen veröffentlichen sollte. Ich kann diese Diskussion nachvollziehen, diese Impulse, aber meine Entscheidung war, dass ich genau das Gegenteil mache, dass ich das zusammenbringe und zeige, dass es gibt auch eine Geschichte, in der es nicht die völlige Opposition gab, weil ich finde, dass die Betonung der Gemeinsamkeiten mindestens genauso wichtig ist wie die Betonung der Differenzen.
Das kleine, feine Programm des Gogols Verlags, da verliert man als Leserin nicht den Überblick, denn auf der Website, da werden alle Bücher, Autoren und Übersetzerinnen wirklich sehr übersichtlich vorgestellt und danach möchte man sie eigentlich alle lesen. Mir ging es jedenfalls so. Mein heutiger Gast im Gespräch hier ist der Verleger Sebastian Gogols. Er hat das Gehen auf dem Lande gelernt, aufgewachsen in den 80er Jahren im schwäbischen Esenhausen. Herr Gogols, kommt daher auch Ihre Liebe zu ländlichen Settings in der Literatur?
Also bestimmt hat das was damit zu tun, dass ich eben diese ländliche Welt und diese sehr ländliche Welt, also dieses Esenhausen hat ja gerade mal 300 Einwohner, dass ich diese Welt sehr gut kenne und auch, also sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten kenne, aber eben dadurch einen besonderen Blick dafür habe, da bin ich mir sicher.
Deshalb hat man Ihnen auch schon mal vorgeworfen, die Bücher seien anti-modern, was Sie, glaube ich, vehement ablehnen. Wenn jemand sagt, das Buch sei eine Bauernschmonzette, dann hat er es einfach nicht richtig gelesen? Oder
würde ich sagen, auch, ja. Also weil, das erwähnten Sie ja vorhin, weil die Geschichte in diesen Büchern immer präsent ist. Und wenn man dann nur die Bauernschmonzette drin sieht, dann hat man offensichtlich einen Strang des Buches nicht gelesen. Weil eine Bauernschmonzette alleine würde mir natürlich nicht ausreichen, dass ich das Buch neu übersetzen lasse und neu herausbringe.
Aufgewachsen in Schwaben, habe ich gerade schon gesagt. Woher haben Sie Ihr wunderschönes Hochdeutsch?
Das kam einfach so. Das war wie so ein, Verpuppungs- und Weiterentwicklung, so eine Metamorphose. Mit jedem Schritt, den ich machte, legte ich mein Dialekt ein Stückchen weiter ab. Also am Anfang, ich habe ein bisschen Schwäbisch gesprochen als Kind, aber das verlor ich irgendwie mit der Zeit.
Aber wurde Ihnen das Babbeln auf dem Gymnasium ausgetrieben, wie uns das Berlinern hier in Berlin?
Nee, gar nicht. Also meine Eltern sprechen auch tiefstes Schwäbisch mittlerweile. Die sprechen immer schwäbischer, je älter sie werden. Bei mir war es die gegenläufige Entwicklung. Und ich bin aber nicht ganz unglücklich darüber, dass ich jetzt keinen deutlichen Dialekt mehr habe.
Kommen Ihre Eltern ursprünglich vom Land oder sind das eher so Aussteiger?
Also sie kommen nicht direkt vom Land, also sie kommen aus kleineren Städten und die sind schon, also meine Eltern hatten den Plan, so richtig auszusteigen. Sie wollten eigentlich nach Kanada auswandern, in die Wälder, also deswegen vielleicht kommt da auch dieses besondere Interesse fürs Ländliche. Sie haben es aber nur bis Oberschwaben geschafft. Aber also wir sind, meine Geschwister, ich habe 4 Schwestern und ich, wir sind da schon in sehr, in aussteigerähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, würde ich jetzt mal sagen. Das hört sich jetzt im Nachhinein so groß an. Es war aber eben so, dass meine Eltern uns anti-autoritär aus Überzeugung erzogen haben, dass wir sehr früh Eigenverantwortung übernehmen mussten, dass wir gleichberechtigt, weitgehend gleichberechtigt erzogen wurden, auch mit meinen Eltern gleichberechtigt, auch untereinander. Und das hat schon, glaube ich, auch mein Leben und mich sehr stark geprägt, diese Erziehung.
Gleichzeitig war das da so eine pietistische Enklave. Von was für einer Art von Frömmigkeit waren Sie da umgeben?
Von einer ziemlich extremen, würde ich sagen. Also die Pietisten in Süddeutschland, die haben ja ihren Hauptsitz im Korntal, also da bei Stuttgart. Und dort in Wilhelmsdorf, so heißt der Nachbarort von Esenhausen, da gibt es eine kleine pietistische Enklave, wo eben eine pietistische Brüdergemeinde, die hat es dahin verschlagen. Und die haben dort ihre Gemeinde gegründet. Das ist auch sehr löblich. Die haben ganz viele soziale Einrichtungen, ein Waisenheim, Behinderteneinrichtungen. Also die machen da sehr viel, die prägen da die ganze Region. Aber sie prägen sie auch mit ihrem sehr engstirnigen, sehr sinnenfeindlichen Alltag und ihren Ansprüchen. Und meine Eltern gehörten nicht zu dieser pietistischen Brüdergemeinde, ich natürlich auch nicht. Und als Außenstehender, der da mittendrin ist, ist das ganz schön hart. Und da hat man ganz schön zu kämpfen, gerade als Jugendlicher, wenn man dabei ist, sich zu entwickeln.
Kann ich mir vorstellen. Wann haben Sie gemerkt, dass das Lesen, dass die Literatur für Sie einen besonderen Wert hat, vielleicht auch einen besonderen Freiraum bietet?
Ja, das habe ich schon sehr früh gemerkt. Also ich hatte zwar auch wie jeder wahrscheinlich in der Pubertät so ein paar Hin- und Her-Schwankungen, aber die Literatur wurde dann sehr deutlich zur Konstante. Und das war immer, also alles, was man, glaube ich, so von Literatur sagt, war das auch für mich. Das war Aufbruch in die Freiheit, Aufbruch in Welten, die mir selbst verschlossen waren. Das war der Ort, an dem ich träumen konnte, an dem ich mich selbst auch träumen konnte, mich selbst größer träumen konnte. Also die Literatur, ja, da auf dem Land hat man ja nicht so wahnsinnig viel Zerstreuung und die Literatur war schon eindeutig der Ort, den ich immer aufgesucht habe, um aus diesem Raum auch auszubrechen.
Gab es auch die Idee, für selbst Schriftsteller zu werden?
Nur ganz, ganz wenig. Also ein paar, wie bei jedem, glaube ich, ein paar Jugendgedichte und ein paar Mini-Erzählungen gab es. Aber also da kann ich auch dazu sagen, dass das wahrscheinlich so war, dass ich zu früh mit zu guter Literatur in Berührung gekommen bin. Also sowohl als Leser, aber auch dann später bei Matthes & Seitz, wo ich sofort, also beim Arbeiten, als ich sofort großartige Übersetzerinnen, Übersetzer, großartige Texte zu betreuen hatte, da war sofort klar, da komme ich nie ran. Und deswegen habe ich das alles, also alle kleinsten Ideen, die da im Hinterkopf keimen könnten, habe ich sofort wieder verworfen.
Und da in der Jugend, was haben Sie da so gelesen?
Ich habe ziemlich schnell auch mit Klassikern angefangen, lustigerweise. Ich habe Schiller gelesen. Ich habe dann sehr schnell Robert Walser für mich entdeckt. Das war einer der prägenden Autoren. Aber auch in der Gegenwart habe ich dann gelesen. Ich weiß noch, dass Josef Winkler, der ja auch über ländliche Regionen geschrieben hat, ein sehr wichtiger Autor in der Jugend war für mich. Also ich habe ziemlich wild durcheinander gelesen. Ich war schon auch ein wilder Leser, wie fast alle, glaube ich, die das Lesen für sich entdecken. Aber die Klassiker haben immer eine Rolle gespielt, lustigerweise. Mhm. Jetzt rückblickend kann ich das so sagen, ja.
Aber Sie haben dann nicht Literaturwissenschaften studiert. Das wäre doch jetzt naheliegend gewesen. Auch nicht Germanistik.
Im Nebenfach,
ne?
Ja, im Nebenfach.
Aber hauptsächlich Kunstgeschichte.
Ja, das war so ein bisschen im ersten Gedanken, um mir die Literatur nicht zu verderben. Also weil man wollte ich sie nicht zu tief analysieren. Ich wollte mir meine Leidenschaft als Leser erhalten. Und die Kunst ist auch bis heute ein Fokus von mir. Und die Kunstgeschichte habe ich schon auch aus Überzeugung studiert. Ich dachte auch erst, ich gehe ins Museum. Das dachte ich, wäre mein Lebensweg. Und Kunst interessiert mich bis heute. Kunstgeschichte kann man ja ähnlich wie das, was wir jetzt über die Literatur gesprochen haben, kann man ja bei der Kunst genauso machen, die Gesellschaft und die Weltgeschichte ablesen. Das war so vom Modus her immer das, wie ich glaube, mein Hauptweltzugang war über die Literatur, über die Kunst, über diese Vermittlung, über der Dinge, die in der Welt passieren.
Und Volkskunde haben Sie studiert. Was ist das?
Oh ja, das ist ein tolles Fach.
Ich kenne Ethnologie, aber nicht Volkskunde.
Ja, das heißt auch nur noch an ganz wenigen Standorten Volkskunde. In Hamburg, wo ich studiert habe, heißt es noch Volkskunde. Eigentlich ist das europäische Ethnologie. Also das ist dann, da hat man so eine Art Blick auf das, was man bei der Ethnologie auf fremde, ferne Regionen und Völker hat, hat man da auf das eigene Volk. Also ich erinnere mich an Seminare zur Kultur des Fangesangs und ich weiß noch, eines meiner der schönsten Seminare war über die Kultur des Mixtapes, also diese Kassetten-Mixtapes. Also so Alltagskultur ist das. Das fand ich ziemlich aufregend zu studieren.
Ja, dann sollten Sie eigentlich promovieren oder wollten. Ich weiß nicht, sollten oder wollten.
Beides.
Haben Sie aber nicht gemacht.
Also ich habe angefangen, aber ich habe das dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass dieser akademische Weg überhaupt nicht der ist, der mich interessiert. Ich hatte das dringende Bedürfnis zu arbeiten und Dinge zu machen. Und es war dann auch wirklich so, dass die Literatur zu stark wurde. Ich konnte sie nicht mehr an die Seite drängen. Und zwar die Literatur eben nicht im Sinne von eine Doktorarbeit schreiben, sondern die Beschäftigung mit Literatur, auch die Gestaltung von Literatur. Und dann gab es diese glückliche Begegnung mit Andreas Rötzer, mit dem Verleger von Matthes und Seitz. Und als da sich dann rauskristallisierte, dass es da eine Möglichkeit der Zusammenarbeit gibt, gab es für mich kein Halten mehr.
Und heute verlegt Sebastian Gogolz ausschließlich Bücher, die seinen persönlichen Geschmack treffen. Was für ein Luxus. Auf dem Cover der Bücher, die Sebastian Gogolz verlegt, stehen nicht nur die Namen der Autorinnen und Autoren, sondern auch die der jeweiligen Übersetzerinnen und Übersetzer. Es sind nämlich allesamt Neuübersetzungen von Büchern, die es noch nie auf Deutsch gab oder eben schon ganz lange nicht mehr gibt. Anscheinend, Herr Gogolz, wollen Sie die Mitautorenschaft deutlich machen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, also es ist ganz genauso, wie Sie sagen. Ich sehe das als eine Art Mitautorenschaft. Es ist ja auch sogar juristisch so, dass die Übersetzer und Übersetzerinnen die Urheber der deutschen Übersetzung und der deutschen Übersetzung sind. Das heißt, die sind wirklich auch die Urheber. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und für mich ist das auch sehr wichtig, das vorne drauf zu schreiben, also vielleicht ist das auch so eine Art Verfremdungseffekt, wobei Verfremdungseffekt hört sich dann schon wieder so technisch an, aber es geht mir auch darum zu markieren, dass das eben nicht nur der Autor und der Name ist und dass der Text, den man liest, dass der von diesem Übersetzer oder dieser Übersetzerin stammt. Und es gibt ja inzwischen immer mehr Verlage, die das auch machen, hauptsächlich kleine, also die großen können sich schwer nur überwinden, dass sie auch noch mehr Text aufs Cover packen, die wollen lieber dann mit Bildern arbeiten, aber gerade die kleinen Verlage, da gibt's einige, die Übersetzerinnen und Übersetzer so sehr schätzen und wissen, was sie an denen haben.
Naja, die sind ja im Grunde auch die Fachleute für die jeweiligen Literaturen. Ne? Die können das ja als einzige wirklich durchdringen.
Ja, und bei mir ist es ja dann auch so, da als wir gerade darüber sprachen, wie ich die Bücher finde, dass das auch zum Großteil von den Übersetzern und Übersetzerinnen abhängig ist, von deren Vorschlägen. Also dass oft auch sogar der Grund, warum es dieses Buch gibt, der Übersetzer oder die Übersetzerin ist, weil die mir das vorgeschlagen haben. Also das ist wirklich eine an vielen Punkten der Buchherstellung entscheidende Position und Funktion, die haben. Und ich frage meine Übersetzerinnen und Übersetzer auch häufig, ob sie nicht vielleicht ein Nachwort schreiben wollen. Also in meinen Büchern gibt es auch oft, in jedem Buch gibt es ein Nachwort. Oft sind das auch Übersetzerinnen oder Übersetzer-Nachworte. Und da sieht man dann, spätestens da sieht man dann, was für Kapazitäten das eigentlich sind. Also was für eine unglaubliche Kompetenz Übersetzerinnen und Übersetzer haben müssen, um in der Lage zu sein, einen 100 Jahre alten Text auch richtig mit dem kulturellen Hintergrund, der dahinter steckt, übersetzen zu können. Also spätestens in diesen sehr kundigen, meistens sehr kundigen Nachworten von den Übersetzern und Übersetzerinnen sieht man, was man da eigentlich für wahnsinnig gebildete, kluge Persönlichkeiten hat.
Was für Sprachen sprechen Sie selbst?
Keine einzige, aus der ich übersetzen lasse. Ich spreche eigentlich nur so richtig flüssig Deutsch, und Englisch, kann ein paar andere Sprachen sehr bruchstückhaft lesen. Aber vielleicht ist das auch eine der Antriebskräfte, dass ich deswegen auch eine größere Hochachtung vor der Arbeit habe, weil für mich diese Sprachen völlig unverständlich sind und dass mich diese Situation, dass ich diese Bücher nicht lesen kann, unglaublich antreibt, weil ich will sie dann lesen. Also eigentlich lasse ich die für mich übersetzen in erster Linie und teile dann diese Freude des Entdeckens eines mir eigentlich fremden Textes mit den Leuten, die dann die Bücher kaufen können.
Greifen wir vielleicht auch hier ein Beispiel heraus, die rumänische Übersetzerin Eva Ruth Wemme. Sie hat das Buch Humbug und Variationen übersetzt von Ion Luca Caracciale. Vor welchen sprachlichen Herausforderungen stand sie mit diesem Buch, das ja lange wohl als unübersetzbar galt?
Ja, also Caracalla galt wirklich viele Jahrzehnte als nicht zu übersetzen. Und gerade dieses Buch ist auch eine gigantische Arbeit von Eva Ruth Wemme. Caracallas Schreiben lebt vor allem im Original oder natürlich in der Übersetzung auch von Sprachspielen, von Wortwitz, von Verdrehungen, von Dingen, die auf einer ganz feinen sprachlichen Ebene stattfinden. Und das im Deutschen nachzubilden oder dem zumindest so nahe wie nur möglich zu kommen, ist wirklich eine gigantische Kunst. Und was Eva Ruth Wemme da geleistet hat, ist wirklich, wirklich atemberaubend, finde ich. Also, dass sie bestimmte Begriffe, also bestimmte Texte von ihm waren schon übersetzt vorher. Also deswegen kann man das vergleichen mit alten Übersetzungen. Und es gibt da einen Begriff, der sowas wie Wutbürger oder so beschreibt. Also das, was wir heute Wutbürger nennen. Also Leute, die immer schimpfen, die in der Gesellschaft stehen, alles kritisieren, immer schimpfen. Und Eva Ruth Wemme hat dafür diesen unglaublich tollen Begriff Humbürger gefunden. Also wo eben auch eine, wie ich finde, fast schon liebevolle Abwertung drin steckt. Also der Humbürger ist was, man versteht relativ schnell, da passiert Humbug, der redet Humbug, der verrennt sich, also man versteht den ganzen Kontext. Und trotzdem, finde ich, hat es mit diesem Humbürger was viel Zugewandteres als Wutbürger zum Beispiel, was man auch hätte machen können. Das war ein Begriff, der zu der Zeit gerade in den Medien kursierte. Und allein diese Worterfindung finde ich so unglaublich brillant, dass ich wirklich Eva Ruth Wemme für diese Übersetzung jeden Tag danken möchte.
Ja, also wenn man sich überlegt, was ist eine gute Übersetzung, was könnten Kriterien sein, dann ist das natürlich einerseits notwendige Werktreue, aber wahrscheinlich auch genau das, also diese Angleichung an unsere heutige Gegenwart.
Ja, und ich werde auch oft gefragt, da ich die Originalsprachen ja nicht spreche, aber die Bücher und auch nicht lesen kann, aber die Bücher lektoriere, wie das denn möglich sei, ob man fürs Lektorieren nicht die Originalsprache können müsse. Da gibt es viele Lektorinnen und Lektoren, die diesen Ansatz vertreten. Ich glaube das aber nicht. Also die Frage des korrekten Übertragens überlasse ich den Übersetzerinnen und Übersetzern. Also da vertraue ich denen. Das ist ihre Arbeit. Und wenn da ein Wortfehler drin ist, dann ist da ein Wortfehler drin. Dann müssen die dafür verantwortlich sein oder dafür gerade stehen, was sie auch tun. Aber meine Aufgabe ist das viel stärker, mit den Übersetzerinnen und Übersetzern an deutschen Text zu arbeiten, also an der Übersetzung. Und da ist eben, finde ich, auch das Entscheidende, dass gute Übersetzer immer auch hervorragend schreiben können müssen, weil es da ja auch gilt, einen Ton zu treffen, also einen gewissen Ton zu entwickeln, einen Ton, der dem Originalton gleicht, dem Ton im Original des Autors oder der Autorin und der dann eben auch im Deutschen einen in sich schlüssigen, in sich auch stimmigen, auch von wirklich von der Tonlage stimmigen Text zu schaffen. Und das ist die große Kunst. Und da kann die beste Lösung oder die Ideallösung für den einzelnen Übersetzer oder Übersetzerin manchmal darin liegen, so nahe wie möglich am Original zu bleiben. Es gibt aber gerade auch bei Lyrikübersetzungen oder bei Übersetzungen von Texten, die lyrischer funktionieren, oft dann die Aufgabe, dass der Text anders sein muss, weil er in der anderen Sprache, in der deutschen Sprache so nicht funktioniert und dann muss er manchmal möglichst weit weggehen von dem Originaltext. Also die Bandbreite ist gigantisch und man muss da seinen Weg finden als Übersetzerin und Übersetzer.
Der Verleger Sebastian Gogolz kann und er will seine Autorinnen, wenn er könnte, auch nicht auf Lesereise schicken, hat er uns erzählt. Aber er selbst reist mit seinen Wiederentdeckungen, seinen Neuübersetzungen durch die Republik und stellt sein Verlagsprogramm persönlich vor, sehr gern. Eben nicht nur auf Buchmessen, da auch, aber wo machen Sie es am liebsten?
Am allerliebsten in Buchhandlungen. Das sind ja die Orte, wo die Bücher auch verbreitet werden, wo die Bücher auch ihre Leserinnen und Leser finden. Und das ist eine große Freude, dass ich das so häufig machen kann und dass man da die Möglichkeit hat, mit den Leuten direkt in Kontakt zu treffen, die sich für diese Bücher interessieren.
Pro Jahr 2x2 Bücher bringen Sie heraus. Jetzt kommt das neue Frühjahrsprogramm natürlich auch auf der Leipziger Buchmesse und auch als Buchvorstellung in Berlin am 25. April. Und zwar ein Roman aus dem Ungarischen von Sigmund Moritz, Der glückliche Mensch.
Ja.
Schöner Titel für unser Gesprächsende. Was ist das für ein Buch?
Also ein wundervolles Buch, wunderbar übersetzt von Timia Tanko. Das ist ein Buch eigentlich wie das, was wir vorhin schon gesprochen haben. Also ein Buch der Peripherie par excellence. Also es spielt auf dem Land in der ungarischen Weite. in irgendeinem Nirgendwo, also für, aus unserer Perspektive, fernab von allen großen politischen Umbrüchen. Und doch erlebt man in diesem Buch all diese großen politischen Umbrüche im ganz Feinen und in den Auswirkungen aufs Land. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, also es ist seine Lebensgeschichte des Aufwachsens und des Erwachsenwerdens, der eigentlich in absoluter Armut und gegen alle Widerstände aufwächst und trotzdem aber die Schönheit und die und das Glück in dieser Einfachheit und in dieser Beschränkung und in dieser Reduzierung sieht, beziehungsweise also dieses theoretische Übergebäude, das ist nicht das, was er selbst sieht, er ist ein einfacher Bauer, ein Kleinkätner, aber das ist das, was wir als Leser sehen, also dass er trotz dieses täglichen Kampfs ums Überleben, ums Durchkommen eigentlich großes Glück erlebt.
Das zweite Buch dieses Frühjahrs kommt aus Norwegen.
Ja, Tarjei Vessos, das ist ein ganz außergewöhnlicher Autor, den Hinrich Schmidt-Henkel für mich übersetzt aus dem Norwegischen. Von dem habe ich schon zwei Bücher herausgebracht, die beide meine bisher bestverkauften Bücher sind, also meine erfolgreichsten Bücher in meinem Verlag. Und das ist jetzt ein dritter Roman von ihm, Der Keim. Der beschreibt das Geschehen auf einer Insel, einer norwegischen Insel, die nicht genauer benannt wird, und zeigt, in der Kurzfassung vielleicht jetzt gesagt, beschreibt diese Inselgesellschaft, also diese Gesellschaft, die dort lebt, und zeigt, wozu wir Menschen möglich sind und bietet Wege, Lösungen an, wie wir aus der Unmöglichkeit unseres Zusammenlebens herausfinden.
Sebastian Gugold, jetzt können Sie gleich wieder ein Buch aus der Tasche ziehen und durch den Park hier vom Funkhaus zurück in Ihren Verlag spazieren. Ist ja nicht weit von hier. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.